Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Guten Tag. Sie hören gleich einen Mitschnitt aus einem Publikumsgespräch mit Ilko Sascha-Kowalczuk. Der renommierte Historiker, Publizist und Buchautor gastierte am Bildungszentrum am 27. Februar 2025. Sein neuestes Buch heißt Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Moderiert hat das Gespräch Professor Dr. Moritz Florin, Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte Osteuropas an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Herzlich willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass der Autor der Stunde hier bei uns heute zu Gast ist mit seinem neuen Buch Freiheitsschock, das jetzt schon an vielen Orten in dieser Woche vorgestellt wurde. Und es ist so ein bisschen ein Zufall, dass jetzt Sie ausgerechnet in dieser Woche nach der Bundestagswahl auch diese Vortragsreihe haben. Ich denke, es spielt auch eine gewisse Rolle, dass wir uns hier begegnen, kurz nach dem dritten Jahrestag des russischen Großeinmarschs in der Ukraine. Das ist auch ein Thema, das in dem Buch eine Rolle spielt. Aber natürlich geht es auch um aktuelle Fragen im Kontext der Bundestagswahl in Deutschland und der anderen globalen Schocks, die uns begegnen. Und die vielleicht gerade in Ostdeutschland besonders sichtbar werden. Und darüber werden wir heute diskutieren, was uns vielleicht der Blick auf Ostdeutschland sagt, was uns dieser Blick auch für unsere Verfasstheit hier in Westdeutschland sagt, was daraus eigentlich folgt aus dem, was wir gerade erleben, den Bewegungen, die entstehen, der Rechtspopulismus, der Rechtsextremismus, der eine Rolle spielt, aber auch Bewegungen wie das Bündnis Sarah Wagenknecht oder auch die Linkspartei, die alle in diesem Buch vorkommen und eine Rolle spielen, weil sie alle verknüpft sind mit der Spezifik und der Geschichte Ostdeutschlands und worin die besteht, darüber werden wir sprechen. Ich möchte jetzt zunächst einmal Herrn Kowalczuk kurz vorstellen. Herr Kowalczuk ist einerseits natürlich ein Zeitzeuge, der viele Dinge persönlich miterlebt hat, auch mitgestaltet hat. Ein streitbarer Geist, der auch an vielen oder eigentlich fast allen Diskussionen beteiligt war nach 1990, die irgendwie die DDR betreffen. Und der sich auch selbst als unbequem bezeichnet, der also nicht immer mit dem Mainstream mitgeht, der auch aneckt, der gerade auch in Ostdeutschland aneckt und deswegen auch immer besonders präsent ist. Das ist also das eine. Das andere ist, er ist ein Historiker, der eine ganze Vielzahl von Publikationen vorgelegt hat und eine kleine Auswahl davon sehen wir hier. Ich denke, man kann diese Bücher hier auch erwerben. Ein bisschen schade ist, dass vielleicht das Opus Magnum hier nicht ausliegt. Und das ist die Biografie von Walter Ulbricht, die auch kürzlich erschienen ist. Ich glaube, man kann in dem Fall wirklich sagen, monumentales Werk. In zwei Bänden, jeweils so knapp 1000 Seiten, ist das richtig? Bisschen mehr sogar. Ich habe gestern auf dem Tablet reingelesen und bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von dieser Leistung. Und das ist auch erst kürzlich erschienen, 2013 und 2014, meine ich, sind die beiden Bände. 23 und 24, wir sind jetzt schon 10 Jahre weiter. Aber es ist auf jeden Fall natürlich auch eines der Standardwerke jetzt zur DDR-Geschichte geworden und auf jeden Fall etwas, was auch schon in der Geschichtswissenschaft sehr positiv besprochen wurde und das einen wichtigen Beitrag auch einfach zur Aufarbeitung der Geschichte, der nicht nur der Biografie von Walter Ulbricht leistet, sondern auch der Geschichte der DDR. Und ich denke, Herr Kowalczuk ist deswegen auch einfach einer der Experten für die Geschichte der DDR, einfach weil er aus so vielen verschiedenen Perspektiven diese Geschichte begleitet hat und wirklich auch aus den Quellen gearbeitet hat. Heute werden wir über das neueste Buch sprechen, inzwischen auch ein Spiegel-Bestseller, Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Und ich möchte mit der Frage beginnen, wie Sie zu diesem Buch gekommen sind, wo Sie ja auch schon viele andere Bücher veröffentlicht haben, vor allem vor einigen Jahren auch schon das Buch Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Da geht es ja auch schon um die ganz aktuellen Fragen. Und hier wäre einfach nochmal die Frage, wie sind Sie jetzt zu diesem Buch gekommen und was war der Anlass und was wollen Sie uns vielleicht damit zeigen?
Was will der Künstler sagen?
Ja.
Genau, also erstmal hallo hier in Nürnberg. Ich darf das sagen, ich bin wahnsinnig gern in Nürnberg. Ich lebe seit 2010 in Franken, also habe da einen Zweitwohnsitz ganz in der Nähe hier in Bayreuth und bin oft in Nürnberg und habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil ich besonders gern dorthin fahre, wo ich auch sowieso gern bin. Und dann spazierten wir hier so her zu dem Veranstaltungsort und dann stand ich hier vor dem Hauptportal am Eingang und dachte, ja, naja, hat doch gut geklappt mit der deutschen Einheit. Erst begrüßte mich Heidi Reichenegg und dahinter Sarah Wagenknecht da unten. Und da dachte ich, ja, sind wir ja schon mittendrin im Thema. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Naja, so ist eben mein Job, Bücher zu schreiben. Ich kann auch nichts anderes. Und Sie haben das erwähnt, in den letzten Jahren sehr privilegiert, sehr intensiv an der Walter-Ulbricht-Biografie arbeiten können. Die habe ich auch tatsächlich hier in Bayreuth geschrieben während der Corona-Zeit in großer Isolation, weil ich eine schwere Autoimmunerkrankung habe, eine chronische Erkrankung seit vielen Jahren und musste mich gewissermaßen abschotten, weil ich große Angst hatte, mich zu infizieren und das würde meine Erkrankung nur noch dramatisieren. Und und wenn man dann so in der Isolation vor sich hin werkelt und irgendwann fertig wird, das sind nicht nur immer freudvolle und lustvolle Tage. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich bin Historiker geworden, weil ich schon gerne allein bin und gerne in müffligen, dunklen Räumen mich aufhalte. Aber das war mir dann doch irgendwie fast eine Nummer zu viel, was da mir über die Corona-Zeit sozusagen über mich hereinbrach. Und mir machte große Sorgen schon seit vielen Jahren die politische Entwicklung Deutschlands und der westlichen Welt, wo das eigentlich alles hingehen soll. Und dadurch, dass ich mich praktisch seit 1990 in verschiedenen Kontexten, in politischen Kontexten, in wissenschaftlichen Kontexten, in Aufarbeitungskontexten, auch in Kontexten, dass ich in mehreren Kommissionen des Bundestages oder der Bundesregierung war in den letzten 30 Jahren, die sich mit all diesen Fragen der deutschen Wiedervereinigung, des Transformationsprozesses beschäftigt hatte, fühlte ich mich sozusagen auch so ein bisschen dazu berufen, da mal so einen Blick drüber drauf zu werfen mit der Fragestellung, was ist eigentlich interessant an Ostdeutschland, was über Ostdeutschland hinausreicht. Denn das ist eigentlich die zentrale These dieses Buches, eine These, die auch da in diesem Buch Die Übernahme vor 5 Jahren schon stark gemacht worden ist. Und da wollte die eigentlich noch keiner so richtig hören, dass ich gesagt habe, also das, was sich in Ostdeutschland abspielt, spielt sich dort schneller, radikaler und früher ab. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, große Teile des Westens, und damit meine ich eben nicht nur West-, Süd- und Norddeutschland, sondern Westeuropas, holen diese Entwicklung dann irgendwie auch relativ schnell nach. Das kann man an vielen Indikatoren sehen. Und da mein Lebensthema Freiheit ist, und Demokratie, wollte ich halt ein sehr engagiertes Buch schreiben, mit dem ich in diesen öffentlichen Diskurs eingreife und sage, liebe Leute, es ist wirklich nicht 12:05, sondern wir sind auf 12, stehen wir bereits. Demokratie und Freiheit ist extrem in Gefahr. Und wenn wir uns, die wir diese Demokratie und diese Freiheit bewahren wollen, stärken wollen, schützen wollen, wenn wir das nicht aufgeben und nicht verlieren wollen, dann müssen wir jetzt etwas tun. Wir müssen alle uns engagieren. Wir müssen begreifen, dass Freiheit bedeutet, eben nicht zuzuschauen, dass der Staat irgendetwas macht, sondern Freiheit bedeutet, sich einzumischen in seine eigenen Angelegenheiten. Und da kommt eben Ostdeutschland für mich ins Spiel, weil dort ich bestimmte Entwicklungen beobachtet habe, erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, die eben eine sehr ungute Entwicklung nehmen. Und der Westen, Westdeutschland, Süddeutschland, Norddeutschland, und das haben wir eben auch jetzt leider bei den letzten Bundestagswahlen gesehen, sich doch sehr stark diesen Entwicklungen, ja, ich will schon fast sagen, angleicht, anpasst. Und das sind im Übrigen nicht nur Wahlergebnisse, die man dort sich anschauen könnte, sondern man könnte sich auch andere Indikatoren anschauen. Zum Beispiel Anfang der 90er Jahre gab es eine große Differenz bei Befragungen in Ost und West, welchen Stellenwert hat Freiheit oder welchen Stellenwert hat Gleichheit oder Gerechtigkeit. Und da gab es eine große Differenz zwischen Ost und West, und auch diese Differenzen sind mittlerweile nivelliert. Und vor diesem Hintergrund und eben auch vor dem Hintergrund, dass ich jahrelang so eine harte, wirklich wissenschaftliche Kernarbeit gemacht habe und in den Quellen versunken war, dachte ich, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, der politische Zeitpunkt, aber auch für mich, um mal richtig wieder loszuledern, um eine politische Intervention sozusagen in die auf den Tisch zu legen. Und vielleicht bewirkt das ja etwas, dass der eine oder die andere sagt, ja, der Typ liegt nicht so ganz falsch, wir müssen hier sozusagen alle lauter werden, um Demokratie und Freiheit zu retten.
Ja, so habe ich das Buch auch gelesen, dass es auch ein Buch ist, das sich eben nicht nur, was heißt nicht nur, aber es richtet sich eben nicht nur an die Menschen in Ostdeutschland, sondern eben auch an uns alle. Und ich glaube, das ist einer der zentralen Punkte. Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen nachhaken, so ein Punkt, der hier auf dem Cover draufsteht. Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung schreibt, das Buch Freiheitsschock ist ein Anti-Oschmann, die Gegenrechnung. Und da können wir vielleicht noch, muss ich vielleicht noch kurz erklären für die, die das nicht wissen. Es gibt ein Buch von Dirk Oschmann. Das richtet sich natürlich auch an uns hier in Westdeutschland, wenn man das so sagen kann, dieses Wir auch nochmal so konstruieren kann. Aber das ist etwas, was eben Oschmann sehr stark macht. Andererseits habe ich das Buch jetzt gar nicht so stark als Anti-Oschmann gelesen, weil es natürlich auch viele Punkte gibt, denen sie so indirekt auch zustimmen. Zum Beispiel, dass es eben auch einen Transformationsschock in Ostdeutschland gab und dass es natürlich auch diesen westdeutschen Blick auf Ostdeutschland gab, dieses Othering, das Wort taucht hier auch auf. Und dass das natürlich eine Rolle dafür gespielt hat, dass sich der Osten eben doch anders entwickelt hat. Vielleicht würden Sie jetzt sagen, schneller in eine falsche Richtung entwickelt hat als Westdeutschland. Aber vielleicht können Sie da auch nochmal drauf eingehen, auf diese Spezifik und vielleicht auch auf die Frage, inwieweit Sie jetzt tatsächlich einen Anti-Oschmann schreiben wollten. Der kommt tatsächlich auch in dem Buch vor und wird auch immer wieder erwähnt. Aber nicht aus allen Passagen, wo er vorkommt, ist es vollkommen kritisch, sondern es geht eben auch darum, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Frage nach der Dynamik zwischen Ost und West.
Also offenbar habe ich irgendwas falsch gemacht. Also wenn das kein Anti-Oschmann ist, dann weiß ich auch nicht. Die Wahrheit ist, ich habe mich sehr geärgert, als der Verlag, ohne mit mir darüber zu reden, in einer der ersten Auflagen oder ich so jedenfalls dieses Zitat von Gustav Seibt aus der Süddeutschen Zeitung abgedruckt hat. Ich habe mich geärgert, weil selbst wenn man der Anti-Oschmann ist, dann ist man irgendwie trotzdem Werbeträger für Oschmann. Und das will ich nicht. Mittlerweile auf den aktuelleren Auflagen steht etwas drauf, was mir viel mehr gefällt, nämlich ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus der Rezension zu diesem Buch. Kowalczuk ist der Punk unter den deutschen Historikern. Das gefällt mir natürlich viel besser. Auch wenn das Richt sozusagen wahrscheinlich auch übertrieben ist. Aber es macht ja nichts. Jedenfalls, dieses Buch hatte eine Motivation, dass ich es geschrieben habe, weil die Debatten, die 2023, 2024 im Kontext als Oschmanns Buch erschienen ist, mich sehr geärgert haben. Es war ja nicht nur Oschmann, es gab auch andere Bücher, die zweierlei Dinge gemacht haben, nämlich die Ostdeutschen in eine Opferrolle gedrängt haben, in der sich viele Ostdeutsche auch wahnsinnig wohlfühlen. Ich spreche ja davon, dass es in Ostdeutschland eine ausgeprägte Ostdeutschtümelei gibt, dass viele Ostdeutsche glauben, dass ihr Schicksal, ihr das, was ihnen alles so fürchterliche zugestoßen ist, irgendwie so einmalig in der Weltgeschichte sei. Und irgendwie nur ihnen bestimmte Dinge passiert sind. Und ich entgegne daraufhin, ja, liebe Leute, macht mal das Fenster auf, steckt mal einen Kopf aus eurer Stickchenbude und dann werdet ihr feststellen, ihr lebt in einem der sozusagen wohlhabendsten, freisten und sozialen Regionen der Europas und der Welt. Und kontextualisiert das mal alles, was euch da alles so fürchterlich zugestoßen ist. Natürlich gab es im Zuge der Transformation in den 90er Jahren auch viele neue soziale Ungerechtigkeiten, das ist gar keine Frage. Es gab eine Massenarbeitslosigkeit. Nicht so sehr die sozialen Folgen, die waren dramatisch für viele, weil es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man in Nürnberg in den 70er und 80er Jahren sozialisiert wird und irgendwie in diesem Sozialisationsgepäck eben auch drin ist, Arbeitslosigkeit ist möglich, Wohnungswechsel, Wohnungsverlust ist möglich, Mobilität ist nötig und viele andere Dinge. Oder sie werden in Neubrandenburg in der gleichen Zeit groß, wo all das nicht in ihrem Sozialisationsgepäck drin ist. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Und das macht natürlich etwas sozusagen auch kulturell mit ihnen, wenn sie auf einmal über Nacht in ein ganz anderes Wirtschafts-, Sozial- und Rechtssystem geworfen werden. Und ich sage ganz bewusst geworfen, weil entgegen einer lebendigen Legende die meisten Menschen im Osten eben gar nichts dafür konnten, was passierte zunächst, weil die Revolution, wie jede Revolution in der Weltgeschichte, eben keine Angelegenheit von Massen war, sondern Angelegenheiten von Minderheiten. Die einen haben sich dagegen gewehrt und die anderen haben sie betrieben. Und die große Masse, und das ist in all solchen Prozessen in der Geschichte so, stand dazwischen, wartete ab und schaut, wer sozusagen nun gewinnen wird. Und auf diese Seite wird man sich jubelnd schlagen und wird behaupten, man hat da schon immer gestanden. Das ist sozusagen völlig banal, nur dass dann nach 1990 ein Deutungsprozess in der Öffentlichkeit begann, der den Ostdeutschen pauschal bescheinigte, dass sie alle ganz freiheitsliebend sind, dass sie alle Revolutionäre sind und dass sie das alles ganz genau wollten, so wie es kam. Dann baute sich aber so eine andere Stimmung in den 1990er Jahren auf und diese andere Stimmung hing maßgeblich mit einem Tag zusammen und zwar nicht mit dem 9. Oktober, dem Tag der Revolution in Leipzig 1989, nicht mit dem 9. November, dem Tag, an dem die Mauer durchbrochen wurde, von Polen aus, von Ungarn aus, und natürlich eben auch von der Tschechoslowakei, der freien Wahlen in der DDR, ja, erstmalig freie demokratische Wahlen in der DDR. Aber der Tag war schon wichtig, weil 80% in Ostdeutschland den schnellsten Weg zur deutschen Einheit wählten. Es konnte gar nicht schnell genug gehen. Und ich sage das auch von dem Hintergrund, dass ich damals etwas anderes wählte. Ich wollte nicht diesen schnellen Weg zur deutschen Einheit. Ich wollte eine deutsche Einheit auf Augenhöhe. Und die funktioniert natürlich nur nach einem Selbstdemokratisierungsprozess. Und nicht gewissermaßen in dieser Situation, in der sich die DDR damals befand. Da musste man nicht besonders schlau sein, da musste man nicht besonders klug oder historisch bewandert sein. Ich war ganz jung, ich war 23 Jahre alt und trotzdem war das so offenkundig und mit den Fingern und mit den Händen zu greifen. Aber die meisten Menschen wollten sozusagen alles radikal sofort anders. Und das war dann sozusagen eine auch sehr schnelle Entwicklung. Noch im Februar 1990 ging man davon aus, dass die deutsche Einheit vielleicht 1995 kommt und dann kam sie bekanntlich im Oktober 1990 schon. Also es ist eine wahnsinnige schnelle Entwicklung und der eigentliche Tag, an dem sich wirklich alles änderte, war der 1. Juli 1990, der Tag der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Denn an diesem Tag konnte niemand mehr ignorieren, dass wirklich jetzt etwas ganz dramatisch anderes wird und davon waren alle Menschen im Osten betroffen. Und das Erste, was die Menschen hautnah erlebten, und zwar oft noch bevor die westdeutschen Aufbauhelfer kamen und die westdeutschen Eliten, die Institutionen leiteten, die Stabilität der D-Mark garantieren sollten und viele andere solche Dinge, dass durch diese Währungsunion die Arbeitsgesellschaft DDR, ein Begriff, den es auch für die Bundesrepublik gab, eine völlig neue Konturen annahm. Die Arbeitsgesellschaft DDR war dadurch charakterisiert, dass sich ganz viel um den Arbeitsplatz herum gruppierte. Etwas, was man in westlichen Gesellschaften so nicht kannte. Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, soziale Betreuung, Gesundheitswesen, Kinderbetreuung, Rentnerbetreuung und, und. Und zwar nicht nur bei großen Kombinaten, sondern auch bei vielen staatlichen Einrichtungen, bei den LPGs und so weiter. Und das ist eine andere Kultur des Zusammenlebens auch gewesen, wie man das auch immer einschätzen mag. Ich selber habe das, sag das so ganz offen, ich habe das gehasst. Ich habe diesen Kollektivismus gehasst und habe versucht, mich so weit wie möglich es ging, da rauszuziehen. Ich war Pförtner. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass das jetzt nicht mein Traumjob war als junger Typ, aber ich war Pförtner und damit stand ich so ein bisschen am Rand und man konnte sich so aus vielen rausziehen und eben auch dieser Kollektivismus war für mich so ein Grund, mich da rauszuziehen. Aber die meisten hatten natürlich nicht diese Möglichkeit, nicht dieses Privileg, waren nicht mehr so jung wie ich, hatten eine ganz andere Verantwortung und waren da so praktisch so drin in diesem System. Und das war das Erste, was nach der Währungsunion, damit konnte man keine Gewinne produzieren, also wurden die abgestoßen. Und das hinterließ eine große soziale und kulturelle Leere, die meisten Menschen hätten überhaupt nicht formulieren können. Aber die eine große Unzufriedenheit sofort produzierte, weil eben viel mehr anders wurde, als die meisten Menschen erwartet hatten. Also ich sage das mal so ein bisschen zugespitzt und das Zuspitzung stimmen natürlich nicht, aber es ist auch immer ein bisschen Körnchen Wahrheit dran. Die meisten Menschen haben gehofft, dass man jetzt im Westen lebt, dass man die D-Mark hat und dass sich ansonsten relativ wenig ändern wird. Und da fangen wir bereits, und damit fangen die Probleme an, die wir auch jetzt immer noch nicht bewältigt bekommen. Ganz im Gegenteil, in großen Teilen der westlichen Welt können wir Ähnliches konstatieren. Viele Menschen gingen davon aus, dass diese neue Gesellschaft im Prinzip so funktioniert wie die alte, nämlich der Staat wird das schon irgendwie machen und man hat sich hier selber irgendwie gar nicht einzubringen. Maximal meckert man so ein bisschen an hinter vorgehaltener Hand und ansonsten, die müssen das schon machen, die da oben. Und das ist ja etwas, was man sozusagen sehr stark bis heute hört, auch die da oben, diese Eliten, dieser Elitenhass, also ich rede auch wirklich von Hass, den es im Osten weit verbreitet gibt, der viel stärker ist, als das oftmals medial gespiegelt wird. Und auch das entwickelte sich dann alles. Das ist sozusagen, das hatte alles historische Ursachen und das versuche ich in diesen Büchern zu erklären, was da historische Ursachen dran sind, aber eben, wo das dann auch im Transformationsprozess herkam. Zum Beispiel, dass eben auch die westdeutschen Politiker wie Kohl oder wie Biedenkopf, die kamen halt in den Osten, machten große Versprechungen und sagen, lasst uns mal machen. Die kamen praktisch mit einem ähnlichen paternalistischen Ansatz und das meine ich gar nicht so sehr kritisch. Also in dem Sinne kritisch, dass ich sage, die hätten das irgendwie ja alles anders machen können. Die machten das natürlich, weil sie glaubten, das ist so der beste Weg, wie man das am schnellsten irgendwie hinbekäme. Und niemand hat wirklich realisieren können, dass man praktisch einen Großteil der Ostdeutschen auch dort dann beließ, wo sie sowieso standen, nämlich in der totalen Passivität. Und das ist ein großes Problem. Ich mache jetzt mal einen großen Zackung. Wenn wir uns jetzt die Extremisten anschauen, die schimpfen auch alle auf die da oben. Das hat man hier in Nürnberg genauso wie sonst wo. Und im Osten ist das aber deshalb noch dramatischer, weil die da oben und Eliten immer automatisch heißt, das sind Westler. Das ist sozusagen 1:1 wird das gesetzt. Und da ist natürlich auch historisch viel dran. Also nicht nur historisch, auch aktuell, weil es eben tatsächlich ein großes Ungleichgewicht gibt. Das kann man auch alles erklären. Es gibt ja diese Ungleichheiten, es gibt diese Ungerechtigkeiten, eben nicht nur sozialer Art, sondern auch politischer Art. Und was wir heute eben beobachten, ist eben nach wie vor, und das ist eben im Osten nach wie vor weitaus radikaler ausgeprägt, aber auch da holt der Westen auf, dass man gewissermaßen sich aus gesellschaftlicher Arbeit zurückzieht, dass man dem Staat gewissermaßen für alles mögliche Verantwortung zuschiebt, dass man sich nach staatsautoritären Verhältnissen sehnt. Und deswegen ist es eben kein Zufall, dass ein Großteil der Ostdeutschen, und das ist ein Großteil, und zwar mehr als 50%, denn das ist eben immer noch der Unterschied zwischen Ost und West. Im Osten gibt es eben nicht nur die faschistische AfD. Und ich sage hier nicht leichtfertig oder zufällig faschistische AfD. Es gibt nicht nur die AfD, sondern es gibt eben dort auch das BSW, die auch jetzt bei den letzten Wahlen über 10% im Osten bekommen hat. Und dann gibt es die Linkspartei. Und wenn wir das alles zusammenzählen, nur mal BSW und AfD, dann sind wir bei über 50% im Osten, die aus dem westlichen Bündnis raus wollen, die aus der NATO raus wollen, die Kreml-nah sind und die staatsautoritäre Verhältnisse anstreben. Und das geht sogar noch weiter über diese Milieus hinaus. Und wenn man jetzt in große Teile Westeuropas schaut und ich fange nicht mal mit der USA an. Dann sieht man, überall gibt es ganz ähnliche Tendenzen. In Portugal sitzen 20% Rechtsextremisten im Parlament. In Finnland sitzen Faschisten in der Regierung. Und in den ganzen Regionen dazwischen sieht das fast überall ganz ähnlich aus.
Es gibt ja auch die These, dass Westdeutschland in dem Kontext eigentlich eine Ausnahme ist, also im gesamteuropäischen Kontext jetzt in den letzten Jahren, dass eigentlich Westdeutschland die Ausnahme war, weil hier Parteien wie die AfD so lange eben keine größeren Wahlerfolge erzielt haben und dass sich das jetzt geändert hat mit dieser Bundestagswahl, wo wir Ergebnisse haben, die vor ein paar Jahren noch in Ostdeutschland es gab, wo man eben auch sehr stark auf Ostdeutschland gezeigt hat und gesagt hat, das ist ein spezifisch ostdeutsches Problem. Das fand ich jetzt aber in den Ausführungen nochmal ganz interessant, weil es natürlich auch tatsächlich einerseits spezifisch ostdeutsche Fragen gibt, Transformationsprozesse, andererseits aber eben auch einen ganz globalen Transformationsprozess, in dem wir drinstecken. Aber ich wollte jetzt ein bisschen...
Darf ich noch mal was dazu sagen? Ja. Diese These ist in der Tat in der öffentlichen Debatte und in der Publizistik sehr verbreitet gewesen. AfD ist ein ostdeutsches Problem. Nicht nur ich, sondern auch viele andere haben da immer heftig widersprochen. Weil das einfach nicht stimmt. Und zwar nicht nur, weil das Hauptpersonal sowieso aus dem Westen kommt, sondern es stimmt eben auch nicht, wenn man genau hinschaut. Schauen Sie sich mal die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg an, was sich dort abspielte, auch vor dieser Bundestagswahl bereits. Nicht so dramatisch wie im Osten, aber ungefähr immer halb so stark. Schauen Sie mal hier in Bayern. Ich meine, natürlich, wenn man so einen Aiwanger da hat, warum braucht man doch keine AfD? Ja, das muss man da einfach mal auch so sagen. Oder in Hessen. Ja, das war ja nicht so. Das hatte natürlich immer sehr viel damit zu tun. Und ich sage auch noch was Nettes, aber das sage ich jetzt auch, dass natürlich viele Westler sich auch so ein bisschen gewissermaßen in so einer Selbstzufriedenheit gesuhlt haben und mit dem Finger darauf auf die anderen gezeigt haben. Und ich meine, wir sehen das jetzt im gesamtgesellschaftlichen Rahmen in ganz Europa, wir sehen es in den USA, wir hätten das, glaube ich, alle in dieser Dramatik vor 30 Jahren nicht für möglich gehalten. Fast die ganze Gesellschaft zeigt mittlerweile wieder auf einer Personengruppe, die an allem schuld ist. Schauen Sie sich diese rassistischen Diskurse an, die wir in den letzten Wochen und Monaten im Wahlkampf erleben mussten. Schauen Sie sich an, wie diese Kanzlerduelle liefen, wo die sich alle gegenseitig eine halbe Stunde lang versuchten, darin zu überbieten, wer hier der größte Sheriff im Land ist und am schnellsten und radikalsten Menschen aus diesem Land schmeißen kann, weil die an allem schuld sind. Sarah Wagenknecht wurde es gar nicht zu langweilig, immer wieder zu behaupten, die Ausländer seien schuld daran, dass wir eine Wohnungsnot in Deutschland hätten. Das sind alles grundrassistische Probleme, die alle von der gleichen Struktur getragen sind. Es gibt eine Gruppe, die an allem schuld ist, auf die kann ich alles projizieren. Und wenn ich die irgendwie eliminiert habe oder klein gemacht habe oder dezimiert habe, dann passiert alles anders. Aber das Problem an diesem Aufstieg des Extremismus ist eben, wenn ich das noch sagen darf, es gibt eben überall in der westlichen Welt ähnliche Gründe für diesen Aufstieg. Globale Gründe, die in der digitalen Revolution liegen, die in der Auswirkung von dieser Globalisierung liegen, der Veränderung der Arbeitswelt, die extremen Verlustängste, die man in der westlichen Welt beobachten kann, die ja teilweise auch real sind. Und dann gibt es eben überall regional spezifische Gründe. Und da wird eben Ostdeutschland interessant, nicht wegen dieser regionalen spezifischen Gründe, die ich alle da versuche so ein bisschen zu skizzieren und zu zeigen, sondern weil in Ostdeutschland, anders als sagen wir mal in Nürnberg, die Masse der Menschen innerhalb kürzester Zeit zwei große Transformationsprozesse erleben muss, die zwangsläufig zu Überforderungen führen, weil der Mensch ist nicht dazu geschaffen worden, um permanent in einem großen Tempo sich neu anzupassen, sondern eigentlich ist er dafür geschaffen worden, dass das alles so ein bisschen gemächlich passiert, dass man so die Möglichkeit hat, sich auch anzupassen. Die Zeiten sind aber vorbei. Seit 10, 20 Jahren geht das alles in einem Tempo, was fast alle Menschen überfordert und bestimmte soziale Gruppen ganz besonders. Und da sind die Verlustängste besonders stark und da ist man dann eben sozusagen auch sehr schnell geneigt, den Leuten hinterherzurennen, die sagen, passt mal auf, liebe Leute, ich habe die Lösung. Das sind alle, und zwar lautet, wir haben doch schon mal ganz harmonisch gelebt. Wir haben doch auch homogen gelebt. als das hier noch eine ganz andere Welt war. Da gab es sozusagen unsere inneren Feinde alle irgendwie noch nicht. Und deswegen geht's in die Zukunft, indem wir die Vergangenheit wieder aufbauen. Das ist ja praktisch das Grundmuster, mit dem diese Extremisten überall arbeiten. Und in Ostdeutschland verfängt das eben alles etwas früher und radikaler und breiter in der Gesellschaft, wegen auch dieser unverarbeiteten Vergangenheit aus dem 19. und 20. Jahrhundert, einschließlich der unverarbeiteten kommunistischen Vergangenheit und dann eben dieser starken Transformationserfahrung und Überforderung aus den 1990er Jahren, alles gespeist mit dem Missverständnis, dass im Osten kaum jemand den Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft erklären kann, weil das eben sozusagen ganz anders sozialisiert worden ist. Und deswegen, meine These, geht das im Osten eben alles viel radikaler und schneller und früher vonstatten. Und wenn man studieren will, wie eine ungute Entwicklung läuft, dann ist eben der Osten interessant. Aber er könnte eben auch für uns interessant sein, um zu sagen, da haben wir nicht Möglichkeiten, um hier auch irgendwie mal Einhalt zu gebieten, um vielleicht irgendwie das Ruder rumzureißen.
Ja, ich wollte noch einen vielleicht Einwand auch formulieren, der vielleicht auch jetzt noch mal wichtig ist, auch mit Blick auf die Wahlergebnisse. Matthias Quent zum Beispiel, der ein Rechtsextremismusforscher ist, hat gesagt, man soll den Teufel auch nicht so sehr an die Wand malen, weil man sonst auch das Geschäft der Extremisten betreibt. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist trotzdem immer noch gegen die AfD in Deutschland. Wenn man sich die Gesamtzahlen, die Gesamtwahlergebnisse anschaut, dann ist doch immer noch eine starke Mehrheit, die sich eben nicht davon einfangen lässt. Und wenn man zu stark sozusagen in diese Richtung argumentiert, es wird so kommen, dann damit, ja, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und wir sollten eigentlich auch darauf schauen, dass wir eben damit nicht sozusagen in dieser Rhetorik auch auf den Leim gehen. Das wäre sozusagen ein Einwand. Aber ja, wollen Sie noch?
Ich verstehe das. Ja, ja, das ist auch im Prinzip richtig. Aber am Ende des Tages bin ich ja auch nur ich und bin nicht Sprecher von irgendwelchen Gruppen und ich bin auch nicht jemand, der anderen gewissermaßen irgendwelche Gruppen formuliert oder zusammenbringen will, sondern der seine Meinung und seine Überzeugung vor dem Hintergrund einer intensiven Beschäftigung mit diesen Dingen versucht auf den Punkt zu bringen, auch zu provozieren. Natürlich auch Widerspruch zu provozieren oder eben auch zu provozieren, sondern das will ich nicht und deswegen werde ich mich jetzt engagieren. Aber im Fokus steht hier eben Ostdeutschland und da stimmt das eben nicht, was Quent sagt, den ich hochschätze, weil ich rede eben nicht nur über den Faschismus und Rechtsextremismus, sondern ich rede über das die staatsautoritäre Affinität in Ostdeutschland. Und das ist eben nicht nur der Faschismus, sondern das ist eben auch Sarah Wagenknecht, das sind postkommunistische Kreise und da bin ich eben bei 2/3 bis teilweise 3/4 der Gesellschaft. Weil das in der Mitte der Gesellschaft siedelt und nicht mehr am Rand irgendwo steht. Und da wird dann eben interessant, wie verhält sich Ostdeutschland gegenüber Putin, gegenüber Russland, gegenüber der Ukraine. Und das sind ganz eindeutige Mehrheitsverhältnisse, die wir da haben. Und da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf. Und nun kann man sagen, wie redet man darüber? Ja, natürlich, man kann das irgendwie in andere Worte fassen. Das machen aber ganz viele Leute. Ich sozusagen habe mich eher dazu entschlossen, das drastischer zu formulieren. Ich sage auch, wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung. Wir stehen an einem Epochenwechsel hin zu autoritären Systemen. Ich meine, am Ende ist es auch ziemlich scheißegal, was Deutschland macht. Schauen Sie sich an, was in den USA läuft. Da wird gerade eine Demokratie demontiert vor unser aller Augen und niemand kann etwas dagegen machen. Und das hat Auswirkungen auf alles, was passieren wird. Die Demontage der NATO und so weiter und so fort. Heute sind 25% Erhöhung der Zölleeinfuhr aus EU-Ländern verhängt worden und so weiter und so fort. Also kann man natürlich auch mit guten Argumenten sagen, naja, indem ich die Dinge eben auch mal sozusagen in eine andere Richtung formuliere und drastischer sei, kann ich ja vielleicht auch die Hoffnung haben, dass viel mehr Leute sagen, wir müssen jetzt irgendetwas tun. Und wenn wir uns nochmal den letzten Wahlkampf anschauen, aber eben nicht nur diesen letzten Wahlkampf, sondern was seit Monaten und Jahren läuft, dann wird man eben auch eins feststellen, dass alle etablierten demokratischen Parteien den Faschisten und Extremisten hinterherrennen. Sie glauben gewissermaßen, dass sie, wenn sie irgendwie abgeschwächt deren Thesen und deren politischen Zielvorstellungen formulieren, dass sie dann das Wählerpotenzial abschöpfen können. Jeder weiß, der sich mit diesen Fragen wissenschaftlich beschäftigt, am Ende wählen die Menschen natürlich das Original und nicht irgendwelchen Plagiatoren. Und wenn man das jetzt ganz konkret mal auf die berühmte Migrationsthematik umsetzt, da kann man eben erstens sich wundern, dass tatsächlich nämlich auch befördert durch die immer wieder, das ist das wichtigste Thema der unserer Gesellschaft. Nun kann man sagen, ja, es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und es ist natürlich ganz schrecklich, wenn solche kriminellen, solche verbrecherischen Überfälle stattfinden. Dann kann ich aber als Demokrat und freiheitsliebender Mensch das nicht einfach so stehen lassen, sondern ich muss dann sagen, es ist schrecklich, wenn Männer mit Messern Frauen umbringen. Und das macht auch Manfred, Horst und Willi. Nur über die wird nicht geredet. So. Sondern dann wird irgendwie eben nur über die, die wir als die anderen konstruieren, geredet. Und es wird so getan, als wenn von Millionen Menschen, die in Deutschland leben und die hier nicht geboren worden sind, als wenn das Mehrheiten sind. Dabei sind das sozusagen sozialstatistisch gesehen verschwindende Minderheiten, die man sozialstatistisch gesehen gar nicht messen kann. Also ist die Frage, wie rede ich darüber? Und da sage ich auch seit Monaten, natürlich müssen wir über Migration reden, aber ich würde mich immer hinstellen und würde sagen, ja, Migration ist nicht, wie ein langjähriger bayerischer Ministerpräsident gesagt hat, die Mutter aller Probleme. Migration ist die Lösung aller Probleme. Und warum? Wir haben in Deutschland ein demografisches Problem. Wir können diese sozialen Status nicht mehr halten. Wir brauchen jedes Jahr eine Zuwanderung von 400.000 Menschen. Und ich kriege nicht 400.000 Menschen jedes Jahr in dieses Land, wenn ich einen rassistischen Diskurs führe, indem ich erstmal per se alle unter Verdacht stelle. Also brauche ich sozusagen ein ganz anderes Reden darüber und ein ganz anderes auch konzeptionelles Herangehen. Das hatte ich zum Beispiel im Wahlkampf von den demokratischen Parteien erwähnt, gemacht. Niemand hat es gemacht. Ich habe mich sehr stark, obwohl ich in keiner Partei bin, sehr stark für Bündnis 90 Die Grünen eingesetzt, habe auch in den sozialen Medien eigene Videos gepostet und erklärt, warum ich Bündnis 90 Die Grünen wählende, nämlich weil ich glaube, dass das die Einzigen sind, die tatsächlich der Ukraine geben, was die Ukraine braucht, und weil ich glaube, jeder muss immer Entscheidungen treffen, warum man bestimmte Parteien wählt. Aber auch Bündnis 90 Die Grünen haben letztendlich eben nicht, zum Beispiel, ich bleibe bei diesem Thema in der Migrationsfrage, großartig anders geredet oder haben eher tatsächlich sozusagen dazu geschwiegen. Und so könnte man andere Themen durchstehen. Warum hängt hier Heidi Reichenegg? Warum hat die Linkspartei so einen Run erlebt? Warum sind da auf einmal 40.000 Menschen innerhalb von 6 Wochen in diese Partei eingetreten? Weil die Themen besetzt haben und Themen thematisiert haben, die alle anderen nicht aufgegriffen haben. Und zwar wichtige Themen.
Auch die Grünen zum Beispiel, ne, die das Thema vernachlässigt haben, und dann sind halt viele auch zur Linkspartei gewandert. Ich denke, man sieht, es geht auch darum, wachzurütteln, und das Buch ist auch ein Buch, das wachrütteln soll. Es gibt da so eine Passage, wo sie auch von ihrem Jakobinertum in den 1990er Jahren sprechen, also nicht nur der Punk der Geschichtswissenschaft. Aber ich möchte noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, weil in dem Buch geht es sehr stark um Freiheit und sozusagen auch um die Mobilisierung im Namen der Freiheit. Und wenn wir jetzt denken an so eine Partei wie zum Beispiel auch Bündnis 90 Die Grünen oder auch die Linken, dann ist das eigentlich ein Begriff, der da gar nicht so stark im Vordergrund steht. Auch in der politischen Debatte in Deutschland ist das eigentlich ein Begriff, der keine so große Rolle spielt. Es sei denn, man spricht zum Beispiel auch über den Ukraine-Krieg, da ist dieses Label und auch dieses Thema wieder stärker geworden. Vielleicht wird es jetzt auch nochmal sichtbar durch die aktuellen Bedrohungen, die Sie ja auch angesprochen haben, auch die Bedrohung durch die USA. Aber es geht eben auch wirklich um diesen Freiheitsschock, den die ostdeutsche Gesellschaft erlitten hat. Und da wollte ich nochmal drauf eingehen und vielleicht Sie nochmal darum bitten, auch nochmal zu erklären, warum dieser Freiheitsschock so wichtig ist. Sie haben sehr viel jetzt auch über den Transformationsschock gesprochen und die wirtschaftlichen Probleme, die sozialen Veränderungen, all das, was uns beschäftigt und was die Parteien natürlich auch adressieren. Aber es gibt wenige, die wirklich so diesen Begriff der Freiheit sich auf die Fahnen geschrieben haben, und die Partei, die das vielleicht am ehesten gemacht hat, vielleicht kann man sagen, in den letzten Jahren auch vernachlässigt hat. Die FDP ist jetzt eigentlich aus dem Bundestag raus. Und wer vertritt das jetzt eigentlich? Und was machen wir jetzt mit diesem Freiheitsbegriff und dem Freiheitsschock, den Sie hier skizzieren? Weil es geht zum Schluss eben auch nochmal um den Aufruf, sich wirklich auch nochmal Gedanken zu machen über die Freiheit, die wir haben und die wir vielleicht verlieren können in den nächsten Jahren.
Also, ich fange mal mit was anderem nochmal an. Das hat schon was damit zu tun. Sie haben ja vorhin gesagt, dass dieses Buch sich passagenweise nicht sehr stark von Oschmanns Buch unterscheidet.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur, gesagt, dass es sozusagen diese Transformationsthema ist schon präsent. Also es ist jetzt nicht so, dass
ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Dann habe ich Sie missverstanden. Entschuldigung. Aber jedenfalls, Deutsche nicht. Lass es mich trotzdem sagen, mein Ansatz ist eben ganz anderer, dass ich eben die Ostdeutschen nicht in so eine passive Objektrolle schiebe und sage, denen ist alles passiert, sondern ich versuche eben auch das Verhalten der Ostdeutschen, das subjektive, also die Subjektrolle klar zu machen. Und Oschmann hat ja in seinem Buch übrigens sich auf zwei Autoren besonders berufen, Bücher, die 2019 erschienen sind, von denen er unter uns gesagt eben auch sehr viel abgeschrieben hat. Das war einmal Steffen Maue, Lütten Klein und zum anderen die Übernahme von mir. Das steht da auch ganz explizit so, dass er sich darauf beruft. Was er aber gemacht hat, ist, die Dinge extrem zuzuspitzen und extrem sozusagen in einem sehr wütenden Ton zu schreiben. Und das ist das eigentlich Interessante an diesem Buch. Dieser extrem wütende Ton kam im Osten sehr an. Ist ja das erste Buch, das zum Spiegel-Bestseller wurde auf Platz 1, was ausschließlich sozusagen im Osten, also die Verkäufer im Osten haben dieses Buch zum Platz 1 Spiegel-Bestseller gemacht. Das gab es so vorher noch nicht. Normalerweise betragen die Buchverkäufe im Osten im Gesamtbuch, deutschen Buchmarkt 2-3%. Also das ist immer noch ziemlich dramatisch. Und ich habe oft mit Oschmann diskutiert, öffentlich, das kann man auch nachhören, nachsehen, und wir waren uns praktisch an diesem Punkt, kamen wir auch nie zueinander, in der Frage, wer ist hier Objekt, wer wurde hier zum Objekt gemacht und wie gehen die Leute unterschiedlich mit Freiheit und Demokratie um. Und meine Beobachtung, die ich nicht erst 1990 aufnahm, sondern die ich eben auch schon zu DDR-Zeiten intensiv erleben konnte, war, dass viele Menschen dazu neigen, genau dieses Aktivwerden, was es ja bedeutet. Man kann auch freiheitlich leben in der Unfreiheit. Man muss halt nur bereit sein, dann vielleicht auch den ein oder anderen Nackenschlag hinzunehmen. Gewisses Risiko einzugehen, vielleicht auch bestimmte Ressourcen in Frage zu stellen, die einem zur Verfügung stehen. Und ich habe da absolut großes Verständnis, dass wenn man in einer Diktatur dazu nicht bereit ist. Wenn das dann aber so weiterläuft, hat man ein Problem, weil man sich dann eben tatsächlich sehr gut in dieser, was mir alles passiert, was mir alles zustößt, also in dieser Opferrolle, das sich sehr gemütlich machen kann und sehr gut einrichten kann. Und genau das befeuert Oschmann ja mit seinem Buch. Ich habe 1990 etwas anderes erlebt, was mich echt schockiert hat. Und zwar, ich bin in Ostberlin groß geworden und bildete mir immer ganz gut ein, irgendwie alles so den Westen so einigermaßen verstanden zu haben, was in Berlin jetzt auch ein bisschen einfacher vielleicht war, als wenn man irgendwie in Ribnitz-Damgarten groß geworden ist oder in Schmilka an der tschechischen Grenze oder so, weil ich natürlich so wie fast alle in Berlin den ganzen Tag RIAS oder Senderfreies Berlin gehört haben und Westfernsehen geschaut haben. Ich wusste, was abends in den angesagten Clubs los ist und. Ich kam da halt nur nicht hin. Und nun ist die Mauer gefallen und natürlich jetzt schloss ich mir meine Heimatstadt Berlin, die Teile, die mir bislang fehlten, vorenthalten worden sind und ging dahin und habe auch relativ schnell Kontakte knüpfen können. Ich hatte auch vorher Freunde aus Westdeutschland, eher mehr oder weniger alles Linksradikale, teilweise aus irgendwelchen ominösen K-Gruppen, was mir hinter der Mauer irgendwie alles ziemlich exotisch und ziemlich durchgeknallt vorkam. Aber irgendwie auch total interessant, ja, und so. Und nun war die Mauer weg und nun ging ich sozusagen zu denen in West-Berlin oder woanders und staunte. Und das entfremdete mich auch zunehmend von diesen linken Milieus. So wie ich den Begriff Freiheit benutzte, guckten die mich an, als wenn ich Konrad Adenauer persönlich wäre. Und Freiheit war etwas, was entweder die CDU hatte oder das, was sie eben angedeutet haben, was der FDP gehört. Und ich staunte. Weil ich kam aus der Unfreiheit und hatte ein ganz anderes Verhältnis dazu. Das war für mich nichts Abstraktes. Das war für mich nicht irgendetwas, was mir jemand schenkt oder nicht schenkt, sondern das war etwas, was ich leben will. Und das überraschte mich, das irritierte mich, das brachte mich natürlich auch zum Nachdenken. Ich habe wahnsinnig viel dann eben auch diesbezüglich gelesen, was ich nun alles lesen konnte und so weiter. Und eigentlich habe ich dann in den 35 Jahren seither immer wieder aufs Neue gestaunt, welche unterschiedlichen Differenzen es da gibt. Ich habe mich halt mit Leuten aus der früheren CSSR oder aus Polen oder aus baltischen Staaten oder aus der Ukraine irgendwie über diese Themen gar nicht zu unterhalten brauchen, weil das war, wir waren da sowieso immer einer Meinung. Und so wie ich aber mit Leuten aus den USA oder aus der 1900 Bundesrepublik oder aus Frankreich oder aus England, wo ich zweimal länger gelebt habe in den 1990er Jahren, versuchte darüber zu reden, war das immer sehr schwierig. Das war wirklich schwierig, weil wir offenbar über ganz andere Dinge redeten. Die einen redeten über theoretische Annahmen und ich redete über eine Praxis. Und das hat mich immer so irritiert, aber ich fand das natürlich auch in einer gewissen Hinsicht faszinierend und habe da diskutiert. Und dann in den 1990er Jahren, was mich damals sehr, sehr bewegt hat, und ich war da auch mit vielen Menschen zusammen, die da sehr engagiert waren in der Politik, in NGOs, die Jugoslawienkriege. Die haben mich also sozusagen, wie viele Menschen, sehr beschäftigt. Die haben auch viel in meinem Kopf verändert. Und die Jugoslawienkriege haben mir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise nahegebracht, über Nationalismus nachzudenken. Das war etwas, was es in meinem Kopf eben so auch nicht gab. Ich wusste das, dass es diesen Nationalismus auf dem Balkan gibt oder in den Sowjetstaaten und so weiter. Und nun diese Katastrophen dort. Und dann kommt die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und ich, wie alle, sind überrascht, was sich hier in unserem Land abspielt und dass man zur Nation ein sehr kontaminierte Begriffe positiv besetzen kann. Und da bin ich jetzt wieder bei der Freiheit, dass mir das immer auch wichtig war, dass man sagt, nein, Freiheit ist nicht ein Begriff einer bestimmten oder einer Ansicht oder einer Haltung von einer bestimmten politischen Gruppierung, von einer Partei, sondern wir müssen Freiheit dahin holen, und dass das auch alle verstehen, dass das das Wichtigste ist, was wir überhaupt haben als Menschen, wo es hingehört, nämlich in die Mitte der Gesellschaft, mit einem positiven Bezug. Und Freiheit heißt eben für mich, um das auch ganz klar zu machen, in diesem Buch gibt es ein Kapitel, mein Freiheitsverständnis, und da komme ich irgendwie aus dem 19. Jahrhundert und lande dann irgendwann in der Gegenwart. Und dazu gehört eben Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, selber aktiv werden, sich um seine Fragen, um seine Angelegenheiten kümmern. Und das heißt aber nicht ich, sondern Einmischung in die eigenen Angelegenheiten heißt in die Angelegenheiten der Gesellschaft. Ich überlasse es eben nicht dem Staat, ich überlasse es nicht Parteien allein, sondern wir sind eben auch als handelnde Bürger, als Zitoyen, sind wir sozusagen Korrektive auch der repräsentativen Demokratie und von staatlichen Handeln. Und nur so kann das funktionieren. Freiheit heißt eben konkret auch in einem Teilbereich der Meinungsfreiheit, dass ich das aushalten muss, dass mir alle widersprechen, wenn ich etwas sage und das nicht als sonst was denunziere, so wie dann alle anderen das auch wiederum aushalten müssen, wenn ich ihnen sozusagen widerspreche. Weil Freiheit ist eben keine Konsensgesellschaft, sondern ist eine Kompromissgesellschaft. Und da müssen wir eben miteinander sozusagen das aushalten. Und das ist sozusagen für mich wichtig und eben auch dieser soziale Aspekt. Ich bin kein Vertreter von libertären Theorien, ganz im Gegenteil. Ich bin nicht dafür, dass der Staat sich aus allem zurückzieht, sondern Freiheit heißt eben auch, ein hohes Maß an sozialer Verantwortung zu übernehmen für meine Gemeinschaft und für die Gesellschaft.
Und das ist sicherlich auch etwas, was wir erleben so in der Szene, die sich mit Osteuropa beschäftigt, weil hier sicher der Krieg gegen die Ukraine ein großer Schock war, aber es auch viel klarer war, was hier verteidigt werden soll, nämlich eine Freiheit, so wie sie eben in Osteuropa verstanden wird. Und jetzt möchte ich noch mal kurz vielleicht sagen, wie ich sozusagen ihren Freiheitsbegriff interpretiert habe. Einmal geht es darum, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch dass man Verantwortung übernimmt in der Gesellschaft, für sich selbst auch Verantwortung übernimmt und nicht immer sagt, die anderen, die da oben oder die im Westen, die sind an allem schuld, sondern und sich so in diese Opferrolle reinbegibt, sondern wirklich sagt, auch wir selbst haben unseren Anteil daran gehabt, auch in Ostdeutschland. Das war ein sehr starker Punkt, einfach auch diese Übernahme von Verantwortung, wo auch dieses Buch wirklich nochmal reinstößt. Und dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen darum, wenn wir jetzt so im westdeutschen Kontext in den letzten Jahren über Freiheit diskutiert haben, dann ist natürlich einerseits so, dieser Begriff wurde auch besetzt, usurpiert von Leuten, die den benutzt haben, um ihre politische Agenda durchzudrücken, auch in den USA zum Beispiel. Aber es gab eben auch eine Diskussion über die Freiheit zu etwas und es gab die Diskussion über die Freiheit von etwas. Und ich glaube, es lief dann immer sehr stark hinaus, okay, die Freiheit zu etwas ist irgendwie bedroht durch die sozialen Probleme. Das heißt, Menschen können gar nicht mehr teilhaben und gar nicht mehr so frei sein, weil sie gar nicht die materiellen Möglichkeiten haben. Hier in dem Buch geht es aber auch sehr stark um die Bedrohung durch unsere Freiheit von Diktatur und von Autoritarismus, weil das eben sozusagen auch die biografische Erfahrung ist, die aus der DDR stammt, dass so etwas auch verloren gehen kann. Und das ist auch der Freiheitsbegriff, der dann in Osteuropa sehr stark verteidigt wird, dass man eben wirklich sieht, was passieren kann, wenn man auf Russland schaut und dass es da wirklich konkret etwas zu verteidigen gibt. Insofern glaube ich, dass auch das Buch einfach auch ein Buch ist, das nochmal in dem Ukraine-Kontext wichtig ist und einen Beitrag dazu leisten kann, das besser zu verstehen. Das wäre vielleicht auch nochmal so das, was ich aus diesem Buch mitnehme, als ein Punkt, der sehr stark auch bei mir haften geblieben ist, weil es einfach um diesen Freiheitsbegriff geht. Genau, das wäre jetzt sozusagen mein Abschluss, aber Sie können gerne dazu auch noch was sagen.
Ich will da überhaupt nicht widersprechen, sondern genau so ist das, diese Debatte von und zu, das ist ja eine sehr alte Debatte. Mir ist das jetzt auch nochmal, zwei Dinge will ich nochmal sagen. Dieses Buch ist natürlich auch ein sehr starkes Plädoyer oder beinhaltet ein sehr starkes Plädoyer für die größtmögliche Unterstützung des Freiheitskampfes, des Unabhängigkeitskampfes der Ukraine. Ich habe familiäre Wurzeln in der Ukraine. Mein Großvater ist Ukrainer gewesen, er ist zum Tode verurteilt worden für sein Engagement, für seinen Kampf für eine freie Ukraine vor 100 Jahren. Ein bisschen mehr als 100 Jahren, konnte in der Nacht, als er hingerichtet werden sollte, mit anderen. Das hat natürlich auch alles etwas mit mir gemacht. Das ist natürlich auch alles in meinem sehr, vielleicht nicht linearen, biografischen Rucksack, der da bei mir drin steckt. Da gibt es halt viele Brüche und so weiter und so fort. Aber mir war eben auch wichtig, gerade vor dem Hintergrund der mich sehr stark irritierenden mehrheitlichen Einstellung zu dem verbrecherischen Regime in Russland und zu der doch mehrheitlich fehlenden Solidarität in Ostdeutschland zur Ukraine klar und deutlich zu sagen und auch herauszuarbeiten, was viele irritiert und trotzdem stehe ich dafür und kann auch nicht anders. Freiheit ist wichtiger als Frieden. Und das irritiert natürlich viele. Und das versuche ich eben auch mit dem Hintergrund der kommunistischen Diktatur zu erklären. Was nützt mir diese Friedhofsruhe und dieser Scheinfrieden, dieser Terror hinter der Mauer, dieser Terror in einer Diktatur? Und dieser Terror ist übrigens nicht das Gefängnis, das Zuchthaus, das Konzentrationslager, sondern es ist der Alltag. Der Terror ist in der Schule, in dem alle das Gleiche sagen müssen, in dem alle gleiche Dinge machen müssen, in dem alles nur eine Lehrmeinung gibt, nur ein Schulbuch, in der alles uniformiert wird, in der alles militarisiert wird. Das sind nicht nur die Schulen, das ist das ganze gesellschaftliche Bereich. Diese Subtilität einer Diktatur, das ist etwas, was man auch erstmal verstehen muss, wenn man es selber nicht erlebt hat. Und die meisten, die es erlebt haben, haben es auch nicht verstanden, weil viele das eben auch weggedrückt haben. Und dort herrschte eben keine Freiheit und ich gehe dann weiter und sage, und dort, wo keine Freiheit herrscht, ist auch Frieden nicht möglich. innerer und äußerer Frieden. Das war eine der zentralen Thesen der Charta 77, der Solidarność, der Initiative Frieden und Menschenrechte in der DDR, also bekannter Oppositions- und Widerstandsgruppen. Innerer und äußerer Frieden sind zwei Seiten einer Medaille. Das gehört beides zusammen. Und jetzt erzähle ich zu Ihnen zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, die mich, da war ich vielleicht 19 Jahre alt, wahnsinnig beeindruckt hat und die wirklich mein Freiheitsverständnis damals, das war also so 1985 ungefähr oder 86, also wirklich auf einen ganz anderen Prüfstand gestellt hat. Ich habe ja nicht immer so geredet, wie ich heute geredet habe. Ja, ich habe mich ja auch entwickelt und ich komme aus einem kommunistischen Elternhaus und musste mich sozusagen als junger Mensch da auch erstmal emanzipieren. Das war nicht so einfach für einen jungen Menschen. So, da gab es viele ganz harte Auseinandersetzungen, insbesondere mit meinem Vater. Es gab Verratshandlungen und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht so einfach. Und jedenfalls, und da las ich eines Tages in einer DDR-Zeitung ein Interview mit einem Rockmusikforscher. Das war was ganz Besonderes, das gab es so auch nicht in der Bundesrepublik. Der macht das auch heute noch, heute schwurbelt er eher, als dass er sozusagen da macht. Aber damals war das ganz interessant für uns natürlich. Und der war Vorsitzender oder Präsident von irgendeiner internationalen Vereinigung von irgendwelchen Rockmusikforschern der Welt. Keine Ahnung, warum der da Präsident war. Da konnte der jedenfalls in den Westen fahren, hat Interviews gemacht mit dem Boss oder mit Tina Turner oder keine Ahnung. Und dann war der also auch in Big Apple und lief da so die Straßen lang. Und das erzählt der jetzt in diesem Interview. Ist interessant, warum die das eigentlich veröffentlicht haben, weil das bei solchen Vollhonks wie mir genau das Gegenteil von dem bewirkte, was die eigentlich sozusagen, was das bewirken sollte. Und dann erzählt er, ja, da läuft er so die Straße lang, Fifth Avenue oder was auch immer, und trifft da so einen, so einen Obdachlosen. Der liegt da so, kennt man ja so aus New York, auch die Bilder da in seinem Schlafsack auf so einem U-Bahn-Schacht. Und die kommen beide irgendwie ins Gespräch und quatschen irgendwie so. Und dann sagt der Ostdeutsche da zu ihm, ja, das ist ja irgendwie alles so traurig mit dir und so. Ja, ist nicht so toll, aber na ja, so hin und her. Und dann sagt er zu ihm, na ja, wo kommst du denn eigentlich her? Und dann sagt er, na ja, so aus der DDR, kickt er ihn so an, hat er nicht verstanden, East Germany, aus Ostdeutschland. Ach du Scheiße, das tut mir ja leid. Du bist ja eingesperrt, du lebst halt in der Unfreiheit. Und dann endet das da auch. Das ist also wirklich nur so eine Passage. Und das hat mich tief beeindruckt, ja. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum die das sozusagen in der DDR-Zeitung so veröffentlicht haben, weil ich glaube, dass nicht nur mich das sozusagen beeindruckt hat. Danke.
Vielen Dank.
Genau, ich glaube, wir haben jetzt noch Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum.
Ich kann mich an den Spruch erinnern, kommt die D-Mark nicht zu uns, kommen wir zur D-Mark. Ich glaube, das war so der große Trieb der großen Masse der Ossis. Ich sage mal so, sind die Ostdeutschen und sagen wir so auch die Osteuropäer nicht einfach nur pragmatisch, sozusagen, dass sie nicht so groß jetzt Ideologie sehen, sondern einfach, wir passen uns da an, wo der Wohlstand ist. Und sagen wir so, was jetzt an Gefahr sehen, ist vielleicht einfach nur Ausdruck von höherem Pragmatismus auch gegenüber Europa.
Naja, das ist eine interessante These. Also ich würde ja schon große Unterschiede zwischen der ostdeutschen Gesellschaft und den baltischen Gesellschaften, der polnischen Gesellschaft sehen. Also da, und zwar aufgrund der unterschiedlichen historischen Erfahrungen, Stichwort doppelte Okkupationserfahrung, die eben etwas ganz anderes in den Rucksack der Gesellschaften gepackt hat als eben bei Ostdeutschland. Das ist das eine, das andere ist, also deswegen ist auch das Verhältnis dazu ein anderes. Ihre These hätte vielleicht eine gewisse, also die würde mich vielleicht ein bisschen beeindrucken, wenn ich irgendwie dann nicht zurückfragen müsste, ja, wenn das so ist, was ist eigentlich daran pragmatisch, sich Putin so an den Hals zu werfen? Das erscheint mir nicht sonderlich pragmatisch zu sein. Und das erscheint mir auch ehrlich gesagt nicht sonderlich weitsichtig zu sein. Und vielleicht würde man jetzt sagen, naja, ist ja nicht so, dass die sich sozusagen dem so an den Hals werfen. wo ich sage, okay, vielleicht ist das ein bisschen zugespitzt, aber es gibt eine große Abkehr und einen großen Hass auf den liberalen westlichen Verfassungsstaat. Eine größere Abkehr und einen größeren Hass, als sich das auch nur in diesen Wahlergebnissen äußert. Und da in dieser Situation macht man sich eben gemein mit dem Feind des eigenen Feindes. Und der größte Feind des Westens ist eben Putin. Und ich finde das nicht sehr pragmatisch. Ich verstehe aber, was Sie dahinter sagen. Natürlich ist es ein gutes Recht, nicht ideologisch zu sein. Ist sowieso am besten, nicht politisch zu sein. Billige Rohstoffe? Genau. Wegen Russland? Ja. Naja, aber jetzt mal unter uns, ja. Also ich meine, wir müssen ja nicht immer so tun, als wenn die ganze Gesellschaft nur aus Wirtschaftsexperten besteht. Und die irgendwie alle das so ganz genau einschätzen können. Also ich meine, das werden immer viele Geschichten über Nord Stream erzählt. Dieses Buch, was Sie da vorhin vorgestellt haben, ich hatte die Gelegenheit, dieses Buch vor Erscheinen schon zu lesen und auch zu rezensieren, ist ganz und gar großartig. Es wirft ganz viele Fragen auf, insbesondere wirft die Frage auf, warum die Verantwortlichen in Deutschland für Nord Stream heute immer noch überall in Amt und Würden sind. Das ist völlig unverständlich. Es ist also wirklich ganz schrecklich. Aber das zeigt, da wird eben auch nochmal deutlich gemacht, was Nord Stream eigentlich bedeutet und was nicht. Was bedeutet es eigentlich gar nichts? Weil nämlich sozusagen lange bevor das Ding in die Luft geflogen ist, von Russland aus da nichts mehr durchgeleitet worden ist. Nord Stream 2 war sowieso nicht an und so weiter und so fort. Und das ist also ein bisschen schwierig. Und wenn Sie sich mal die Entwicklung der Energiepreise anschauen, dann ist es ja nicht so, dass die irgendwie ständig nur so nach oben gegangen sind, sondern dass das ja da Konjunkturwellen gab. Ich verstehe das, was Sie meinen, dass es sozusagen, dass viele Menschen natürlich so eine Entlastung nach solchen Entlastungen suchen, aber die gibt es nun ausgerechnet nicht mit Russland, sondern diese Verknüpfung hat uns ja erst dahin geführt. Und ich, wenn ich das noch sagen darf, ich bin jetzt nicht so ein Verfechter der These, die so lautet, Mehrheiten haben immer recht.
Ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass natürlich auch in Osteuropa sich die Gesellschaften ganz unpragmatisch von Russland abgewandt haben und eigentlich für ihre Freiheit kämpfen gegen Russland. Und das ist jetzt keine sehr pragmatische Entscheidung. Wenn man pragmatisch wäre, dann würde man sich auf bestimmte Deals einlassen. Und aufgeben.
Zum Beispiel, dass die baltischen Staaten sozusagen die Energiezufuhr ab...
Aber da ist eben ein großer Unterschied zwischen Ostdeutschland und den ostmitteleuropäischen Staaten, der doch sehr bemerkenswert ist.
Ja, weil denen halt ganz offenkundig ihre Unabhängigkeit und Freiheit wichtiger ist als kurzfristige, vielleicht auch wirtschaftliche sozusagen Zugeständnisse.
Wenn man sich die Ergebnisse der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt anschaut, wo die nächsten ostdeutschen Landtagswahlen im Sommer 2026 stattfinden, glauben Sie, dass in den 1,5 Jahren, dass man da noch irgendwie das Ruder rumkriegen wird, was diese Wahlergebnisse betrifft?
Also, ich habe auch ein paar Ideen, was man besser machen kann. Aber ich habe nicht wirklich aus meiner Analyse und meiner Wahrnehmung positive Gesamtbotschaften. Also der Aufstieg gerade auch der AfD in Sachsen-Anhalt, der ist ja bisher immer noch ein bisschen gebremst worden, weil es da einen sehr starken CDU-Ministerpräsidenten gibt, Haselhoff, der da wirklich sehr stark dagegen steuert. Übrigens, dessen Sohn ist auch hier in Franken, in Bayreuth am Gericht. Da in Sachsen-Anhalt spielt ja auch ein anderer Mensch, der in Bayreuth eine wichtige Rolle spielte, an der Universität eine große Rolle. Einer der größten völkischen Einpeitscher, die es sozusagen in der sachsen-anhaltinischen AfD gibt. Der ist an der Universität Bayreuth Privatdozent. Und es gibt offenbar keine Mittel und Wege, den dort sozusagen rauszuschmeißen. Obwohl offenkundig ist, dass das menschenfeindliches Zeug ist, was der da von sich erzählt. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, wir wir stehen an der Schwelle zu einer autoritären Epoche. Und ich erwarte eigentlich, dass wir das sozusagen in Ostdeutschland immer noch einen Schritt weiter vorne erleben werden. Hoffe aber, um das ganz klar zu sagen, hoffe, dass ich mich total irre. Ja, und das ist so. Aber ich sitze eben auch hier und jeden Tag woanders und schreibe Bücher und bin sehr aktiv in den sozialen Medien, weil ich eben auch Leuten Mut machen will, sich nicht zu ergeben, nicht einfach passiv der Dinge da sozusagen, die da abzuwarten, die da kommen mögen, sondern dass wir, die wir eben, wir haben das ja vollkommen richtig gesagt, wir sind überall eigentlich, also gesamt deutsch, gesamteuropäisch sind wir, die wir die Demokratie und Freiheit verteidigen wollen, die wir in diesem demokratischen Verfassungsstaat leben wollen, sind wir immer noch in der Mehrheit. Aber wir beobachten eben, wie diese Mehrheit kleiner wird. Und deswegen müssen wir uns engagieren. Und zwar, jeder kann sich engagieren. Das ist so pathetisch, aber ich sag das trotzdem so, ich schäme mich nicht mal dabei. Jeder von Ihnen kann widersprechen, wenn man auf der Straße, in der Arbeit, in der Nachbarschaft menschenfeindliche Thesen hört. Da kann man einfach widersprechen und dann kracht's vielleicht auch mal. Aber vielleicht erreicht man den einen oder anderen auch so. Der Aufstieg der AfD hat doch auch etwas mit diesen Normalisierungsprozessen zu tun. Dass wir es mittlerweile völlig normal finden, dass die im Fernsehen sind. Dass wir es ganz normal sind, dass Nationalsozialisten im, und das meine ich jetzt nicht auf die ganze AfD-Fraktion bezogen, sondern einzelne Leute, dass dann dazu bekennende Nationalsozialisten im Parlament sitzen. Und wir nehmen das alles irgendwie so hin, die sitzen irgendwie überall und ständig werden über die irgendwelche Sachen gebracht in den Medien. Wir brauchen da sozusagen, wir müssen uns auch gegen diese Normalisierung stemmen. Ja, und das kann auch jeder in seinem Alltag. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und nach meiner Beobachtung machen das viel zu wenige Menschen. Viele haben resigniert, manche haben Angst. Das verstehe ich natürlich auch. Es gibt mittlerweile viele Leute, die Angst haben und so. Aber auch anderen, die das sozusagen, die das nicht wollen und die noch die Kraft und die Energie haben, können das auch in ihrem Alltag. Man muss da nicht immer warten, bis Anne Will einen einlädt. Passiert nämlich für die wenigsten in unserem Land.
Ja, vielen Dank, Herr Kovacsuk. Ich wollte erst mal sagen, ich finde das gut, dass Sie auch mal den Bezug zu den mittel- und südosteuropäischen Ländern ziehen. Und ich denke, da gibt es vieles gemeinsam auch, was in Ostdeutschland passiert und was in diesen Ländern passiert und was die gesamte Bundesrepublik und manchmal besonders die Leute, die im Osten sind und manchmal besonders die im Westen der Bundesrepublik sind, von dieser Konstellation lernen können. Ein bestimmtes Desiderat auch zuzumachen, strategisch denken zu lernen und zu spüren, was los ist, dass man nicht mehr nur einfach rumsitzen kann. Also das finde ich gut, diesen Bezug. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich wollte das vorab schon mal loben. Ja, ist alles okay. Ich habe aber ein altes von Ihnen mit hier.
Das Neue müssen Sie kaufen. Sonst
ja, wenn Sie das erste unterschrieben haben, dann kann ich das Neue kaufen. Das, was ich fragen wollte, ist, wenn Sie diese Transformation beschreiben, diese Brüche, die nicht bei jedem Ostdeutschen zu einem negativen Chaos geführt haben, die bei Ostdeutschen zum Denken geführt haben, die bei Ostdeutschen zum Aufbruch geführt haben, zum völlig sich neu konstellieren und zur Stärke auch geführt haben, wenn sie nicht unterwegs verblödet sind, was auch passiert ist. Was sehen Sie für die gesamte Bundesrepublik, für die Zukunft vielleicht aus diesen positiven Aspekten einer ostdeutschen Transformationsentwicklung? Wie sehen Sie diese Frage? Was können die geben oder was geben die schon oder was sollten sie mehr geben?
Ich bin Ihnen für einen Punkt wirklich sehr dankbar, den Sie angesprochen haben, weil ich den selber irgendwie immer wieder vergesse zu erwähnen, obwohl er so verdammt wichtig ist. Wir reden und ich rede und schreibe auch in diesem Buch über einen Teil Ostdeutschlands, über einen Teil Europas. Ich selber gehöre aber zu einem ganz anderen Milieu, nämlich zum demokratieaffinen, zum freiheitsaffinen Milieu, um mich herum viele, viele Menschen, die auch, um jetzt auf Ostdeutschland zurückzukommen, die Freiheitsrevolution und die Wiedervereinigung als ein großes Lebensgeschenk, als etwas wahrgenommen hat, was sozusagen von vorne bis hinten nur positiv war. Um das mal ganz klar zu sagen. Für mich ist auch die Wiedervereinigung eine ganz große Erfolgsgeschichte. Und dann können wir auch mal anfangen, was irgendwie schief gelaufen ist. Natürlich läuft in der Geschichte immer irgendwas schief. Aber aus dem Milieu, in dem ich komme, aus dem politischen Milieu, aus dem sozusagen auch so ein bisschen subkulturellen Milieu, aus dem oppositionellen Milieu, da überwiegt, und nicht nur dort, sondern bei Millionen anderen, die absolute Freude über den über die Freiheitserfahrung, die man dann machen könnte. Und konnte. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und auch diese Millionen Menschen gibt es auch heute immer noch in Ostdeutschland. Das sind im Übrigen auch die im Wesentlichen, also nicht alle, aber Teile davon, dann eben auch in Ostdeutschland zu meinen Veranstaltungen, Lesungen kommen, um sich auch zu bestärken, dass man sich auch gegenseitig bestärkt. Das gibt es natürlich und zwar massiv. Und meine aus 1989, aus dieser Freiheitsrevolution war erstens eine andere Form von nie wieder. Ich werde nie wieder schweigen. Ich werde nie wieder etwas einfach hinnehmen. Ich werde nie wieder meinen Kopf einziehen. Ich werde sozusagen für meine Rechte, für die Rechte meines Nachbarn kämpfen und mich engagieren und mich einsetzen. Und das Zweite, was ich daraus sozusagen, und ich werde auch sozusagen nicht mehr opportunistisch irgendwie mitmarschieren, um vielleicht irgendwo Karriere zu machen oder sonst was. Ich habe auch in der Bundesrepublik keine Karriere gemacht. Ich bin eben nicht Professor geworden. Ich wollte gerne Professor werden. Ich wollte auch so ein Historiker werden, der am Bodensee sitzt und über die Kulturgeschichte des Kochlöffels im 12. Jahrhundert forscht. Das wollte ich werden. Ich bin ich aber nicht geworden. Ja? Und ich will da auch gar nicht jammern. Ja? Ich bin sozusagen, ich bin vielleicht viel freier als viele meiner Kollegen. Aber die andere, diese erlebte Erfahrung lautete auch nach dem, was wir dort erlebt haben, im ganzen kommunistischen Raum ein scheinbar übermächtiges System brach vor unser aller Augen zusammen. Und wir waren sogar, wenn auch in der Minderheit, welche, die noch so einen kleinen Tritt dazugegeben haben, dass dieses Schweinesystem zusammenbrach. Etwas, was man noch Wochen, Monate vorher nicht, war ja nicht vorstellbar. Für mich war das übrigens auch am 9. November nicht vorstellbar, dass die Mauer sofort zusammenbricht. Heute wussten das alle. Alle haben das schon Wochen, Monate vorher gewusst. Ich war zu doof. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht mal um 16 Uhr gewusst, dass das gleich passieren wird. Aber die Lehre war, ich werde nie wieder politisch pessimistisch sein. Ich darf das gar nicht. Weil ich habe erlebt, wie ein übermächtiges System vor meinen Augen sozusagen zusammengebrochen ist. Und deswegen darf ich gar nicht mehr politisch pessimistisch sein. Also wir müssen optimistisch sein. Das Problem ist nur, ich bin das jetzt nicht mehr. Das muss ich einfach so leider sagen. Ich will das gerne sein, aber ich will sie auch nicht anlügen. Ich will auch nicht irgendetwas sagen, was ich nicht bin, sondern dass ich habe diesen Optimismus verloren. Und gleichzeitig engagiere ich mich aber dafür und sage, den mag ich verloren haben. Und ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich halte nicht meine Klappe. Solange ich denken und reden kann, werde ich mich für diese Grundwerte einsetzen, so wie ganz viele andere Menschen in unserem Land. Vielleicht auch dazu animieren, dass der eine oder die andere sagt, okay, ich muss auch lauter werden. Denn wir müssen uns über eins immer bewusst werden. Demokratie und Freiheit, das ist anders als eine Diktatur, lebt auch von Gesichtern, lebt auch von jedem Einzelnen. Und das funktioniert eben nicht, dass man sich irgendwo nur so in anonymen Massen versteckt und hofft, na, an mir wird der Kelch schon vorbeigehen. Sondern man muss eben auch, man muss eben auch mit seinem Gesicht dafür einstehen.
Ich will mal einen anderen Versuch noch unternehmen. Ich bin Jahrgang 1944 und durch mein Leben durch hat sich zunächst die Ostzone, dann die DDR und später auch der Wechsel mit durchgezogen, aber als Westdeutscher. Der schönste Tag in meinem Leben, das muss ich sagen, war der 9. November, beziehungsweise die Zeit kurz danach, dass man frei in den Osten fahren konnte. Und es tut mir weh, was jetzt geschieht. Ich bringe es nicht mehr auf die Reihe. Bin froh, dass Sie einen anderen Aspekt nochmal hier bringen. Bin zwar trotzdem nicht sehr optimistisch mehr, bin depressiv gestimmt an dem Punkt. Es tut mir weh, das sage ich nochmal. Und ich danke Ihnen für das Engagement, das Sie hier heute uns wieder rüberbringen.
Danke.
Wenn ich das richtig verstehe, dann vergleichen Sie ja vor allem das aus der sozusagen mit der Folie Westdeutschland, Ostdeutschland. Und jetzt ist es schon ein bisschen angeklungen. Ich finde es eigentlich mal ganz interessant, wenn man sagt, es ist, und da kenne ich mich natürlich zu wenig aus, wie war das denn im real existierenden Sozialismus in all den Ländern, die jetzt sozusagen auch in Freiheit leben? Wir erleben ja, dass die unterschiedliche Entwicklungen nehmen. Also Ungarn ist sozusagen auch eine Diktatur, würde ich es schon fast nennen. In den baltischen Staaten sieht es anders aus. Und wie erklärt man sozusagen diese unterschiedliche Entwicklung, jetzt aus der naiven Sicht eines Westdeutschen, der das nicht so differenziert wahrgenommen hat, aber die ja gewissermaßen im gleichen gesellschaftlichen System gelebt haben, die aber mit der Freiheit ganz anders umgehen?
Also ich fange mal noch mit einem anderen Punkt an, den Sie jetzt ganz am Anfang nur so impliziert vielleicht mit angesprochen haben, vielleicht auch ohne das selber gewollt zu haben. Für mich begann eines der großen Probleme im Transformationsprozess, im Prozess der Wiederherstellung der deutschen Einheit, eigentlich mit dem Versprechen der Bundesregierung, euch wird es in 3, 5, 7 Jahren, das schwankte ja so ein bisschen, so gehen wie den Brüdern und Schwestern im Westen. Da waren zwei Implikationen dabei, die bei näherer Betrachtung auch schon damals Quatsch waren. Das eine war, der Westen wurde auch in solchen Bildern zu einer Homogenität, zu einer Einheit geschmiedet, als wenn München und Minden irgendwie fürchterlich ähnlich wären. Und dahinter stand auch so ein bisschen, euch wird es bald genauso so gehen, und das ist ein Problem bis heute, als wenn München und Hamburg oder Münden und, keine Ahnung, Aachen warten würden in ihrer Entwicklung, bis der Osten nun endlich auch mal bei ihnen angekommen ist. Ja, also man darf ja mal nicht vergessen, die Entwicklung geht ja nicht nur im Osten weiter, sondern überall auf der Welt und auch im Westen. Also hat man auch viel zu spät realisiert, dass dieses Versprechen ein politisch hochgradig problematisches Versprechen war, weil es im Prinzip nicht einzulösen ist. Aber man kann natürlich Vergleichsebenen wählen, auf denen man dann feststellt, wow. Und da fallen mir immer zwei ein. Das eine ist, und das ist die Vergleichsebene, die eigentlich den meisten Menschen bei rationaler Betrachtung aus ihrem Alltag heraus am nächsten liegen müsste, dass man vergleicht, hier stehe ich heute und dort stand ich gestern. Dass man schaut, die Innenstadt von Jena sah 1990 so aus und 2010 so. Ich habe hier eine Ruinenlandschaft und hier erkennt man nicht wieder, wie das alles aussieht. Und zwar in ganz Ostdeutschland. Das nehmen die Menschen aber nicht mehr wahr, weil sie sich eben nicht mit dem vergleichen, wo sie eigentlich herkommen. Als sie die Habenichts waren, sondern weil sie sich immer noch mit den reichen Brüdern und Schwestern wegen mir in München oder Hamburg vergleichen. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen wissen auch fast alle Menschen in Europa, die sich mit solchen Statistiken beschäftigen, mit solchen Landkarten, auf denen dann so alles eingefärbt ist nach sozialen Indikatoren, dass Ostdeutschland heute zu einer der wohlhabenden Regionen in Europa zählt. Das wissen fast alle, die sich damit beschäftigen. Das weiß nur niemand in Ostdeutschland. Ja, und das ist auch so, es gibt auch diese berühmten Umfragen, die gibt es übrigens auch aus anderen Regionen, auch aus Westdeutschen oder Süddeutschen. Man fragt die Leute und sagt, wie geht's denn dir persönlich? Und das ist in Ostdeutschland seit etwa 20 Jahren gleich. Da antworten 20% bis 80%, mir persönlich geht's gut bis sehr gut. Sagen auch heute die Leute. Und dann fragt man die gleiche Kohorte, und wie geht's Ostdeutschland? Die sagen mit der gleichen Selbstverständlichkeit 20% bis 80%, Ostdeutschland geht's ganz schlecht. Das ist ein Phänomen, das kennen wir auch aus anderen Regionen, das zeigt aber etwas. Und die andere Ebene, die man hätte viel stärker machen können, dass man sagt, naja, okay, dann, wenn ihr euch schon mit Westdeutschland oder Süddeutschland vergleichen wollt, dann vergleicht euch doch auch mal mit denen, die so ganz so ähnlich lebten wie ihr 89, mit Polen, mit den baltischen Staaten, mit Tschechien, mit der Slowakei, mit Ungarn. Da würde doch der Vergleich ganz anders ausfallen. Der gilt vielen aber nicht als legitim. Und nun muss man zu dem Transformationsprozess sagen, und auch das ist ein Problem, ich würde ja nicht nur sagen, dass die Freiheit den meisten Menschen im Osten geschenkt worden ist, sondern eben noch etwas anderes. Nirgendwo im postkommunistischen Raum war der soziale Transformationsprozess so hart wie in Ostdeutschland. So abrupt. Ich bringe mal, nur damit Sie sich mal vorstellen können, zwei Zahlen, was vielen nicht so klar ist, jetzt nicht mit Arbeitslosen und so, das ist alles dramatisch genug. Die Bundesrepublik Deutschland hat ungefähr 25 Jahre Zeit sich genommen, um von einer anders gearteten, aber auch so benannten Arbeitsgesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu werden. Ja, ist sozusagen der berühmte tertiäre Sektor, gewissermaßen der dominierende war. Ostdeutschland hat dafür ungefähr, übertrieben gesagt, eine Nachtzeit gehabt, durch diese Währungsunion. Sozialwissenschaftler sagen heute, das waren so ungefähr 2 Jahre. Man könnte auch einen anderen Punkt bringen, um das nochmal zu zeigen, was wirklich im Osten an auszuhalten war und was das auch zu Überforderungen führt, dass man die westdeutsche Bergbauindustrie, Kohlebergbau, der war so Ende der 50er Jahre so allmählich an sein Ende gelangt. Es war irgendwie klar, da muss ein Transformationsprozess her, und Ende der 60er Jahre ist praktisch der Ausstieg beschlossen worden. 1989, also Sie wissen alle, 2017 kam der letzte Kumpel hoch, es war ein Staatsakt, Sondersendung, der Bundespräsident war da und so, bla bla bla, alles richtig. 1989 ist jeder einzelne Arbeitsplatz in der westdeutschen Bergbauindustrie mit 56.000 Euro subventioniert worden. Und 1992 wird den Kumpeln im Osten gesagt, nee, wir können doch nicht eure Arbeitsplätze subventionieren. Sowas macht man im Kapitalismus nicht. Verstehen Sie? Also dieser Transformationsschock im Osten, das war schon wirklich brutal. Aber jetzt kommt die andere Seite hinzu. Das war in den postkommunistischen Räumen eben anders. Das war langsamer, gemächlicher. Ich weiß nicht, wann in Tschechien überhaupt mal Arbeitslosigkeit zum sozialen Problem wurde. Das jedenfalls nicht in den ersten 15 Jahren. Wenn man sich dann so anschaut, auch in Polen, das waren alles ganz andere Prozesse, die da abliefen. Aber nirgendwo sonst im postkommunistischen Raum ist eine ganze Gesellschaft sozialpolitisch so abgefedert worden wie in Ostdeutschland. Das gehört eben auch zu dieser Geschichte dazu, weil es nirgendwo eben den bundesdeutschen Sozialstaat gab. Den gab es nur für Ostdeutschland und natürlich nirgendwo anders. Und das gehört eben auch zu diesen Erfahrungen, aus denen dann so eine komische Melange kam, die schwer zu erklären ist. Und in Osteuropa kommt eben noch hinzu, ich habe das ja vorhin schon gesagt, in Polen oder in den baltischen Staaten, in der Ukraine war es dann noch ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip sowas Ähnliches, diese doppelte Okkupationserfahrung. Und nun macht auf einmal eine Mehrheit im Ostdeutschland nicht mehr die sowjetische Besatzungszone und die Rote Armee zu einer Okkupationsarmee, die waren da. Gibt es ja auch gute historische Gründe, dass man sagt, das hatte eben die historischen Gründe und das hatte auch seine Berechtigung, dass dann auf einmal überall in Ostdeutschland Leute an den Bahnhöfen standen und den Sowjets hinterher gewunken haben. Ich gebe das gerne zu, das hat mich damals auch schon ein bisschen irritiert. Aber dass jetzt, und zwar schon seit den 1990er Jahren, der Westen praktisch zu einer Okkupationsmacht, erklärt wird, ist natürlich irgendwie an Absurdität auch schon überbieten. Und das ist praktisch dieser Diskurs, und da schließt sich das dann auch, den eben diese Oschmänner und andere dann auch noch befördern. Indem sie sagen, ja, wir waren ja der ganzen Sache ausgeliefert, und dann kam der finstere, böse Westen, die wollten nur das Böse und so weiter. Dann werden koloniale Muster wachgerufen, und dann sage ich, naja, dann wäre Ostdeutschland das erste koloniale Land, was seine Kolonialherren herbeigewählt hat. Was soll der Quatsch? Und außerdem ist es eine Verharmlosung des realen europäischen Kolonialismus mit Millionen, Abermillionen Toten. Also hört auf, so einen Quatsch zu erzählen. Aber trotzdem in dieses Narrativ, da gab es eine Okkupation und so weiter. Das verfängt eben in weiten Teilen Ostdeutschlands. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in den aktuellen russischen Geschichtsbüchern steht tatsächlich drin, die sind, glaube ich, jetzt entweder 23 oder 24 zu offiziellen Geschichtslehrbüchern in den Schulen verabschiedet worden, dass die DDR zeitweilig von der Bundesrepublik Deutschland besetzt ist seit 1990.
Da kommt auch wieder Oschmann ins Spiel, der ja auch übersetzt wurde ins Russische. Sie haben sich da auch sehr eingebracht in diese Diskussion. Einfach auch, weil der sehr stark in das russische Narrativ hineinpasst. Und vielleicht nur ganz kurz als Ergänzung. Ich glaube, alle diese osteuropäischen Gesellschaften haben trotzdem auch ihren Transformationsschock erlebt. Nur
auf unterschiedliche Art und Weise. Auch Russland hat den Schock erlebt. Und auch dort gibt es sozusagen die Erzählung, man ist quasi vom Westen, also als eine Niederlage. Und das wird dann auch wieder benutzt, um den gegenwärtigen Krieg zum Beispiel zu rechtfertigen. Es ist aber ein sehr unterschiedlicher Umgang und ein sehr interessanter Aspekt, dass es eben manche Gesellschaften gibt, die daraus den Schluss gezogen haben, wir müssen jetzt erst recht für unsere Freiheit einstehen, und andere in so einen Revisionismus hineingeschlittert sind, wie die ostdeutsche Gesellschaft und wie die russische Gesellschaft.
Erlauben Sie noch eine Frage?
Wer ist dafür?
Und dann hören wir eine weibliche Stimme.
Ja, endlich mal eine Frau. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich bin gebürtige Potsdamerin, war politisch inhaftiert in der DDR, bin Gott sei Dank freigekauft worden Anfang der 80er Jahre, bin jetzt als Zeitzeugin unterwegs, um darüber zu berichten. Habe meine Familie lebt überwiegend in Ostdeutschland, und mich würde interessieren Ihre Gedanken zum Thema Rechtsextremismus. Ich habe auch Kontakt zu ehemaligen Klassenkameradinnen. Da sind Reichsbürger, da sind Leute, die mit Pegida mitgelaufen sind, die AfD wählen. Meine eigene Halbschwester wählt AfD, der es übrigens gut geht. Ich habe genau dieselbe Frage gestellt wie Sie. Was tun dir denn die bösen Migrantinnen? Nehmt ihr dieses und jenes weg? Nö. Was sind Ihre Gedanken oder welche Erklärung haben Sie, warum der Rechtsextremismus in Ostdeutschland doch ein bisschen höher ist als in Westdeutschland? Warum verfängt das alles so? Hat es damit zu tun, dass man das nicht gewöhnt war, in Ostdeutschland mit Migrantinnen umzugehen? Also ich habe keine gesehen. Ich war 19, als ich das Land verlassen habe. Hat es damit zu tun, oder was sind Ihre Gedanken dazu?
Das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema und ein zentrales Thema. Ich kann, Herr Quent wäre sozusagen jemand, der da noch viel berufener wäre. Also die Bundeswahlleiterin, die hat nach den Bundestagswahlen jetzt eine, glaube ich, schon am Dienstag, eine Grafik veröffentlicht und hat eine Korrelation hergestellt. Dort, wo besonders stark AfD gewählt wurde, in Ostdeutschland, das ist jetzt in Essen oder so natürlich eine etwas andere Situation, gibt es besonders wenige ausländische Menschen. Und das ist für mich deshalb interessant, weil ich vertrete seit einem Jahr ungefähr, seit anderthalb Jahren, begann auf so einem Taz-Kongress, dass ich sage, was natürlich vielen nicht gefällt: Wer Faschisten wählt, ist ein Faschist. Und das gefällt natürlich vielen nicht. Auch vielen meiner Freunde ist das viel zu radikal. Und ich sage, naja, wisst ihr, liebe Leute, das kann sein. Aber ich nehme jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin ernst. Und wer wählt, macht Gebrauch von einem, sozusagen von einem ganz wichtigen demokratischen Grundrecht. Und den nehme ich ernst. Den lasse ich nicht davonkommen, das habe ich nicht gewusst. Man kann das sehr genau wissen, was die AfD sagt, was sie programmatisch vorhat und was sie im Schilde führt. Das ist kein Hexenwerk. In diesem Buch geht es sehr ausführlich auch um die AfD, und ich versuche sehr genau zu zeigen, warum das eine faschistische Partei ist und nicht in Teilen rechtsextremistisch. Ich verstehe diese Formulierung, das hat juristische Folgen und so weiter. Für mich ist das eine faschistische Partei, in der es vermutlich auch einzelne Mitglieder gibt, die keine Faschisten sind. Und die wird überwiegend von Faschisten gewählt, und natürlich sind nicht wirklich alle Faschisten, aber diese völkische Grundideologie, die diese Partei teilt, dieses sozusagen, diese Konzentration auf einen Punkt, auf einen Feind, und das ist der und die sogenannte Ausländerin, das sind sozusagen alles faschistische Grundnarrative. Ich kann nur jedem empfehlen, mal so ein Essay von Umberto Eco zu lesen. Das sind wirklich nur so 40 Seiten oder so. Was ist Faschismus? Der sozusagen, der leitet das wunderbar her, und da gibt es auch gar keine Fragen mehr anschließend. Faschismus ist ein generelles Problem in Europa, so wie Rassismus ein generelles Problem in Europa ist. Leider werden diese Begriffe oft gemieden. Ich zum Beispiel meide den Begriff Ausländerfeindlichkeit. Die Menschen sind nicht ausländerfeindlich, weil die jagen keinen weißen Finn und keinen weißen Engländer und keinen weißen Franzosen, sondern die haben rassistische Methoden, nicht über Rassismus gesprochen. Und zwar, dass Rassismus nicht nur die Sache der anderen ist, sondern es ist auch meine Sache. Weil ich bin rassistisch sozialisiert worden, so wie sie alle. Wir können gar nichts dafür. Man muss sich aber seinen Rucksack, seinen Sozialisationsrucksack bewusst machen. So wie ich auch sage, wer im Osten sozialisiert wurde, hat eben die kommunistische Ideologie in seinem Rucksack. Egal, ob er es wollte oder nicht, ob sie es wollte oder nicht. Weil alle durch die Schulen gegangen sind, alle die Medien konsumiert haben, egal wo, das bleibt natürlich hängen. Und das kann ich nur überwinden, indem ich mich damit aktiv auseinandersetze. Und das gilt natürlich auch für rassistische Grundannahmen. Und wir sind eben auch als weiße Deutsche von dem Rassismus sozusagen insofern betroffen, als dass wir die Privilegien des Rassismus genießen, die sozusagen die Opfer des Rassismus eben gerade nicht haben. Und wenn Sie jetzt sozusagen zurückfragen, der spezifische Raum Ostdeutschland, es gibt ein paar Dinge, die da vielleicht anders sind als im Westen. Das erste ist, also ganz autobiografisch, ich habe ja die 80er Jahre sehr bewusst erlebt als Jugendlicher und junger Erwachsener in Ostberlin und an jeder Ecke schaute mich der Neofaschismus an. Das war nichts, was versteckt wurde, aber der Staat hat es versteckt. Weil der Staat sagte, Faschismus, Antisemitismus, Nationalismus, das sind alles Erscheinungsformen, die unmittelbar strukturell an den Kapitalismus gebunden sind. Und da wir den Kapitalismus überwunden haben, gibt es das auch bei uns nicht mehr. So einfach war die Welt. Und das hat man auch so gelehrt bekommen. Ja, also es gab ein Historikerkollege von mir, der hat das mal sozusagen zugespitzt und hat gesagt, in der DDR ist Hitler zum Westdeutschen geworden. Und da steckt sozusagen ganz viel dahinter, was da dran ist. Also es gab im Osten keine Auseinandersetzung dazu, jenseits der Narrative, die Staatsoffiziellen waren. Und das, was die bundesdeutsche Gesellschaft so schwer machte, war ja, dass sich ab Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im Umfeld bestimmter Ereignisse, Auschwitz-Prozesse und andere Dinge, die Synagogenüberfälle 1959 und so weiter, aber dann vor allem die Auschwitz-Prozesse und was dann so kommt, auch 68, dass sich eine lebendige Zivilgesellschaft entwickelte, die eigene Narrative entwickelte, die auch den Staat, die repräsentative Demokratie herausforderte und es kam zu einem ganz lebendigen, kontroversen Diskussionen, die nicht immer fein waren, die auch nicht immer sehr geschmackvoll waren. Aber es gab eben dann auch immer Widerspruch, was dazu führte, dass wenn zum Beispiel irgendwo faschistische Überfälle waren, antisemitische Überfälle, rassistische Überfälle, dass irgendwie auch immer klar war, das kommt von den Rändern der Gesellschaft, weil die Mitte der Gesellschaft sofort aufstand in Münster oder wo auch immer und sich dagegen protestierte. Das gab es bis 89 in der DDR nicht. Und das Fatale, was im Osten bis heute der Fall ist, es gibt auch bis heute keine lebendige Zivilgesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem. Und da könnte ich jetzt sozusagen nochmal neu ansetzen. Warum es ein Riesenproblem ist, dass es diese lebendige Zivilgesellschaft nicht gibt, das liegt übrigens auch an der Ungleichverteilung von Erben. 2% von allem, was jedes Jahr vererbt wird, bleibt im Osten. 98% im Westen. Mir ist klar, dass nicht Sie alle die großen Erben sind, dass auch im Westen das ungleich verteilt wird. Aber es gibt überschüssiges Kapital, womit man Stiftungen gründen kann. Für gemeinnützige Arbeit, für politische Arbeit und so. Dieses überflüssige Kapital gibt es im Osten nicht. Deswegen gibt es auch keine Stiftung. Es gibt sozusagen auch die Kirchen als starke Säulen der Zivilgesellschaft, gab es im Osten nicht. Das ändert sich jetzt alles so ein bisschen, aber das ist alles noch nicht so da. Und übrigens, um das auch mal zu sagen, das sage ich vor allen Dingen in Ostdeutschland, aber jetzt sage ich es hier auch. Es sind ja nicht nur 5 Millionen Menschen aus dem Osten seit 1990 abgewandert, was ein Riesenproblem ist, weil es einen starken Männerüberschuss gibt, weil sozusagen die Gesellschaft veraltet ist in einem Maße wie sonst nirgends in Europa. Übrigens auch der Männerüberschuss kennt kein Pendant in Europa. Ein starker Männerüberschuss wiederum heißt, dass sich die Gesellschaft sehr viel anders radikalisiert. Also auch da gibt es die Zusammenhänge. Und diese 5 Millionen Menschen, die da weggezogen sind, überwiegend junge, engagierte, mobile Frauen übrigens, also jedenfalls deutlich mehr, Und es kamen aber 2 Millionen Menschen aus dem Westen in den Osten. Und um das mal ganz klar zu sagen, das ist heute auch in Ansätzen wieder eine lebendigere Zivilgesellschaft im Osten gibt, ist auch diesen 2 Millionen ZuwanderInnen nach Ostdeutschland zu verdanken. Dass die Wahlergebnisse jetzt so aussehen, wie sie aussehen, ist auch diesen 2 Millionen zugewanderten Westdeutschen zu verdanken, weil da muss man kein großer politischer Kopf sein. Die wenigsten von denen haben BSW, Linkspartei oder AfD gewählt. Ja, also auch das ist sozusagen eine Stärkung des demokratischen Potenzials, worüber überhaupt nicht öffentlich geredet wird, weil es nicht schick ist, irgendwie die Wessis überhaupt mal für irgendwas zu loben und schon gar nicht im Osten. Ja, also und insofern diese und das, was dann eben in den 1990er Jahren passierte in Ostdeutschland, die, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, die Baseballschlägerjahre genannt werden, weil sozusagen eben der alltägliche Terror auf den Straßen durch Nazis in national befreiten Zonen überall Land auf Land ab die Realität war. Das war nicht einfach nur irgendeine Rumgerede. Und jeder, gerade Leute in meinem Alter, könnten Geschichten erzählen mit wirklich schlimmen, brutalen, körperlichen Übergriffen durch Nazis und Jungfaschisten. Und das Problem war, erinnern Sie sich mal an Rostock-Lichtenhagen. Das gab es ja auch sowas Ähnliches im Westen, Mölln. Aber was es nicht gab, dass tausende Menschen dort stehen aus der Mitte der Gesellschaft und Beifall klatschen. Das ist nämlich der Unterschied gewesen, dass dieser Rassismus, dieser Faschismus aus der Mitte der Gesellschaft kam und es gab keinen Widerspruch. Und das ist sozusagen der grundlegende Unterschied zwischen Ost und West und das ist der Unterschied eben auch heute noch, dass sozusagen das, was an menschenfeindlichen Ideologien ist, an Anhängerschaften, an Kreml und so weiter und so fort, keine Randerscheinungen sind, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommen, was aber eben leider eben auch zunehmend in den westlichen Bundesländern passiert, wie man eben auch jetzt an den Bundestagswahlen wieder sehen konnte.
Ja, vielen herzlichen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ja.